Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Epifood Gesundheit und Genuss. Heute geht es um das Thema Zahngesundheit. Ein sehr spannendes Thema, das, ich würde sagen, weit über die Zähne hinausgeht. Und ich habe tatsächlich zwei Titel, mal gucken, ihr wisst es dann, welcher Titel es geworden ist. Das ist einmal schockierend, dein Mund verrät mehr über deine Gesundheit, als du denkst. Oder unglaublich, was deine Zähne über deine Organe verraten. Das sagt dir dein Zahnarzt nicht. Ihr werdet dann sowieso sehen, was es geworden ist. Wir haben natürlich eine Expertin geladen, die Dr. Anne Kahl. Sie beschäftigt sich, ich würde sagen, sehr intensiv damit. Und wir folgen ihr schon lange auf Instagram und wissen, sie ist die perfekte Expertin dafür. Und jetzt gebe ich direkt das Wort an dich weiter, Anne, damit du dich einmal selbst vorstellen kannst.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Und ich muss sagen, um die Titel schon mal direkt aufzugreifen, beides sind hervorragend und sehr gutes Match. Denn, wie du ja schon richtig gesagt hast, ich bin nicht die klassische Zahnärztin, die mehr handwerklich orientiert ist und vielleicht nur so ein bisschen den Rest des Körpers einbezieht oder vielleicht auch nur bis zu den Lippen und zum Zäpfchen, was ja bei vielen Zahnärzten dann doch leider der Fall ist, sondern wir schauen uns den ganzen Menschen, den ganzen Körper an, denn der Mund, die Mundhöhle ist ein Somatotop. Das bedeutet, dass jeder Zahn auch letztendlich neuronal verknüpft ist mit dem restlichen Körper. Das heißt, wir haben unserem vegetativen Nervensystem, wir haben den Bezug zu den Hirnnerven, wir haben über die verschiedenen Meridiane, also Bündelungen von Nerveninformationen, umfassende Anknüpfungen an das Organsystem. Wir haben strukturelle Veränderungen, die sich aufgrund von verschiedenen Reflexbögen dann ergeben. Das heißt, wir können die Zähne gar nicht isoliert betrachten, sondern wir müssen sie eben ganzheitlich sehen. Und das ist mein Konzept und dafür schaffe ich Bewusstsein, nicht nur in meiner Praxis. Deshalb bin ich da letztendlich auch eine Spezialpraxis geworden, die das Ganze miteinander verknüpft im Rahmen der Regulationsmedizin. Und darüber hinaus versuche ich natürlich, die Interessierten, damit letztendlich auch Patienten aufzuklären, zu zeigen, hey, hier gibt es noch mehr, was du einfach mal an deiner Symptome dir anschauen kannst. Und darüber hinaus habe ich natürlich über die vielen, vielen Jahre, die ich das Ganze jetzt mache, immer wieder festgestellt, dass es in dem Punkt nicht so wirklich viele Ausbildungen gibt. Und dass hier meistens die klassischen Ausbildungskonzepte tatsächlich noch Vorrang haben. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, eine Ausbildungsakademie aufzubauen, die letztes Jahr auch dann endlich an den Start gegangen ist, wo viel reingeflossen ist und immer wieder weiter reinfließt.
Sehr cool, Glückwunsch.
Ja, danke. Und wir hier einfach viele interessierte Ärzte, Zahnärzte, aber auch Therapeuten mitnehmen wollen, um zu zeigen, wie ganzheitlich man einfach denken darf und was man alles erkennen muss. Und hier ist die Mundhöhle tatsächlich ein ganz, ganz großer Faktor.
Es ist total spannend, wie ihr das angeht. Ich denke, das ist auch der absolut richtige Weg in die richtige Richtung. Ich war letztens auf einem Kongress und da wurde auch erzählt, dass wir eigentlich Medizin ganz lange falsch gedacht haben. Also, dass wir eigentlich mehr in die Systemmedizin gehen sollten. Das heißt, wir müssen nicht nach den Organen sozusagen die Aufteilung machen. Also Kardiologe zum Beispiel fürs Herz. Und der beschäftigt sich dann wirklich nur dafür, sondern dass man ja eigentlich, dass es alles Verknüpfungen gibt, das hat er so super spannend erklärt, aber also das war dann am Ende wirklich komplex, weil er hat gesagt, nur so monogenetische Erkrankungen kann man mittlerweile irgendwie so gut fassen und hat man verstanden, aber alle anderen zum Beispiel benennt man eher nach seinen Symptomen, was natürlich irgendwie, ja, dann ist natürlich nicht gut, weil so können wir, wenn wir immer nur die, wie man so schön sagt, die Öllampe rausschrauben im Auto, dann ist auch ein bisschen blöd, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass unser ganzer Körper dadurch einfach einen Schaden nimmt. Du hast schon gesagt, Zahngesundheit ist für den ganzen Körper wichtig. Jetzt würde mich interessieren, welche Erkrankungen können jetzt zum Beispiel durch eine schlechte Mundhygiene begünstigt werden? Und da sprechen wir jetzt natürlich weit über Karies hinaus.
Um mal dein plastisches Beispiel des Autos aufzugreifen. Weißt du, bei jedem Auto oder in jeder Werkstatt wird erstmal ein Systemcheck gemacht, wenn die Werkstatt gut ausgerichtet ist. Und da checkt man ja auch im Endeffekt alles. Das heißt, wir müssen auch hier immer wieder verstehen, ein Symptom ist jetzt vielleicht die Eintrittsstelle, aber die Frage ist ja, warum ist dieses Symptom da? Was läuft im System nicht optimal, dass der Körper versucht, ein neues Gleichgewicht zu finden? Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine schlechte Mundhygiene haben, dann haben wir natürlich schon die Tendenz zu chronischen Entzündungen. Aber weißt du, jetzt müssen wir vielleicht auch erstmal tendieren und vor allen Dingen differenzieren, was ist denn eigentlich schlechte Mundhygiene? Jetzt denken die meisten, ja, keine Zähne putzen, vielleicht irgendwie nur ganz kurz einmal morgens 30 Sekunden und ansonsten wird keine Zwischenraumpflege, kein Öl ziehen, keine sonstigen Incentives gemacht, um den Mund entsprechend zu pflegen. Aber weißt du, das ist eigentlich zu kurz gedacht, denn wir sind über die Schleimhäute mit dem ganzen Körper verbunden. Das heißt, wir müssen auch immer dran denken, was nehmen wir auf, was essen wir, ja? Also euer großes Spektrum, was ihr auch versucht, den Menschen beizubringen. Es geht letztendlich darum, wie können wir unseren Körper auch mit der richtigen Nahrungsaufnahme beeinflussen. Und wenn ich jetzt beispielsweise nur entzündliche Sachen esse, also viel Zucker, viel, ich sag mal, einfache Kohlenhydrate, viel Weißmehl, viel Gluten in dem Fall und dann beispielsweise auch vielleicht viele Milchprodukte, die mein Körper einfach in dem Moment nicht so gut vertragen kann, dann reagieren wir entzündlich und damit reagiert natürlich auch unser Zahnfleisch entzündlicher. Unsere Zähne müssen diese Übersäuerung neutralisieren, indem sie eben als Mineralstofflager zur Verfügung stehen und damit ihre Substanz, ihre Mineralstoffe lösen als, sage ich mal, Sofortprogramm, um die Säuren zu neutralisieren und damit wird aber die Zahnsubstanz schwächer. Und dann kommt natürlich dieser Faktor dazu, wenn ich dann noch schlecht pflege dazu, viele Beläge im Mund lasse, die nicht wegputze, dann entsteht natürlich relativ schnell eine Gemengelage, die dann auch zu Zahnaufweichungen wie Karies führen kann. Aber beispielsweise auch die falsche Atmung führt dazu, dass mein Mund einfach nicht mehr so gut remineralisiert wird über den Speichel, weil ich beispielsweise einen trockenen Mund über die Mundatmung habe. Also hier müssen wir immer viele Faktoren ziehen und nicht so binär 1 und 0, also entweder putzt du die Zähne oder du putzt sie nicht. Das ist zu einfach. Und dann ein bisschen Fluorid schmieren in der Hoffnung, dass das dann tatsächlich ausreicht und das ausgleicht, was man vielleicht sich einfach auch Schlechtes zuführt, wo soll der Körper dann letztendlich die Nährstoffe herbekommen? Und wenn du dann noch einen entzündlich veränderten Darm hast, und das wissen die meisten gar nicht, weil das nicht immer auch hier die Grenzen sind von wegen Durchfall oder Verstopfung, sondern viele haben tatsächlich auch einfach Empfindlichkeiten, subklinische Entzündungen auf der Darmoberfläche, ohne dass sie das jetzt großartig mit beispielsweise verschiedenen Verdauungsstörungen wie Blähungen oder Bauchschmerzen oder so merken. Und dann kann der Körper auch auf diese Art und Weise nicht mehr optimal die Nährstoffe aufnehmen und dann ist das einfach auch für die Zähne letztendlich schlecht und letztendlich auch für alle Stoffwechselprozesse. Und wir fahren immer im relativ entzündlichen Bereich und damit in einem sauren Stoffwechselbereich, der letztendlich dazu führt, dass verschiedene Stoffwechselprozesse suboptimal laufen.
Klingt auf jeden Fall alles relativ logisch, würde ich sagen. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Problem, was vielen es kalt den Rücken runterlaufen lässt und das sind Wurzelprobleme. Viele hören das Wort und zucken schon zusammen. Wie entstehen jetzt Wurzelentzündungen und warum bleiben die auch so oft und so lange unbemerkt?
Also Wurzelentzündungen können unterschiedliche Ursachen haben. Einmal ist es das Thema, dass du beispielsweise eine tiefe Karies hast, da ist eine Füllung gelegt worden, die Keime sind aber letztendlich tiefer gewandert, haben den Nerven damals schon infiziert und das Ganze hat sich dann so Stück für Stück still und heimlich ja verabschiedet, abgebaut, der Zahnnerv ist abgestorben, das ist dann vielleicht in Form vom Schmerz hochgekommen, dass man wirklich richtigen Nervschmerz hatte oder aber manchmal ist es eben auch still und leise. Und die Zähne oder der Zahnnerv stirbt ab und es ist dann vielleicht nachher ein Zufallsbefund, dass man das im Röntgenbild sieht. Oder der Patient irgendwann eine Beule am Zahnfleisch bemerkt und sagt, irgendwie war die vorher noch nicht da und geht dann zum Zahnarzt. Es kann aber auch sein, dass du eine Überlastung hast. Also wenn du beispielsweise schon einen vorgeschädigten Zahn hast, zusätzlich noch sehr stark auf die Zähne beißt, presst oder Fehlbelastungen hast in Form von Kompensationen, Pressen, Knirschen sind da so Stichpunkte, dann kann der Zahn natürlich auch den Geist im wahrsten Sinne des Wortes aufgeben. Ja, und grundsätzlich kann auch immer mal eine spontan Geschichte, eine Spontanentzündung auftreten. Und teilweise kann es natürlich auch psychoneuroimmunologisch sein, was aber dann letztendlich immer verschiedene Facetten noch mitträgt. Also wenn ich beispielsweise viel emotionalen Stress habe, dann aktiviere ich mein stressverarbeitendes System und das ist immer Kaumuskulatur, Kiefergelenk, Zähnepressen, um einfach diese erhöhte Cortisol, also Stresshormonmenge abzubauen. Und das kann dann entsprechend auch zu einer Wurzelbehandlung führen. Wenn wir dann eine Wurzelbehandlung haben, dann oder beziehungsweise einen wurzelentzündeten Zahn haben, dann geht normalerweise die klassische Schulmedizin hin, entfernt den entzündeten Nerv, macht die Kanäle sauber. Wir haben aber in so einem Backenzahn teilweise 500 bis 1000 Meter Kanalsystem. Und ihr wisst, wie klein dieser Zahn letztendlich ist. Und trotzdem haben wir hier halt wirklich aufgrund der Aufbereitungsfläche und der Instrumente nur die Möglichkeit, die 3, 4, 5 Hauptkanäle zu füllen. Die ganzen kleinen Nebenkanälchen, das kann man sich so vorstellen wie so kleine Mäander eines Flussbettes oder beispielsweise auch verschiedene Verzweigungen der eines Tannenzweiges. Dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass das nicht ausreicht, wenn man nur die Hauptkanäle füllt. Weil in den Nebenkanälchen entsteht ja trotzdem Bakterienstoffwechsel, der nicht gestoppt wird. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Bakterien viel, viel kleiner sind und wie in einem schönen Gewächshaus sich da weiter fortpflanzen können und weiterentwickeln können, unser Immunsystem und die Zellen des Immunsystems aber nicht dahin kommen. Das heißt, wir können in dem Moment einen entzündeten Zahn heil behandeln, indem wir sagen, gut, wir nehmen dem Patienten den Schmerz und fahren quasi diese Akutreaktion erstmal in eine chronische Reaktion. Und das reicht der Schulmedizin meistens aus, dass sie sagt, so, das ist jetzt erstmal gut, weil wir wollen den Zahn erhalten, wir wollen die Kaufunktion erhalten. Was aber im Zahnnerven passiert, ist, dass eben Bakterienstoffwechsel stattfindet, sich Leichengifte wie Mercaptane, Thioether entwickeln und die dann unser Immunsystem reizen. Und deshalb ist es ganz häufig so, Patienten haben wurzelbehandelte Zähne, haben überhaupt gar keine Beschwerden, weil Schmerz ist ja weg, Alarmanlage ist runtergeschaltet, Ton ist aus, aber die Lampe leuchtet noch. Und das merkt man meistens dann eben nicht. Und hier ist dann genau das Problem, durch diese Stoffe wird das Immunsystem gereizt und führt dann zu einer Verschiebung der Immunbalance. Und das kann dann eben unterschiedliche Symptomatiken hervorrufen oder eben auch wiederum die verschiedenen Stoffwechselprozesse beeinflussen. Das ist bei jedem unterschiedlich, weil jeder hat eine andere Regulationsfähigkeit. Aber häufig ist es so, wenn wir dann viele chronische Prozesse subklinisch laufen haben und dann kommt irgendwas Akutes dazu, dann rafft es die Menschen dann teilweise dahin. Und diese ganzen unspezifischen Symptome, Kopfschmerzen, chronische Entzündungen, Empfindlichkeiten, Allergiesymptome, Autoimmunerkrankungen. Das sind alles Themen, wo wir wirklich die Gesundheit der Mundhöhle abklären müssen, denn 70-80% aller chronischen Erkrankungen haben einen Bezug zur Mundhöhle.
Wow.
Na, auch Krebs ist letztendlich eine Erkrankung, die ganz häufig auch mitgetriggert wird durch eine entzündliche Gemengelage im Mund. Es gibt wirklich aus meinem eigenen Patientenstamm, muss ich sagen, es gibt ganz viele Krebspatienten, eigentlich ausschließlich Krebspatienten, die dann aber auch immer einen wurzelbehandelten Zahn mindestens im Mund haben. Und das ist eben das, natürlich hat der wurzelbehandelte Zahn jetzt in dem Moment nicht alleine zu dieser Symptomatik und zu dieser Diagnose geführt. Ich will damit aber Aufmerksamkeit darauf richten, dass man sich wirklich anschaut, was im Körper passiert. Wir können das nicht negieren und sagen, das ist okay. Es ist totes Material, ist im Körper nicht okay. Das macht was, das löst biologische Sofortprogramme aus und das muss man verstehen.
Du würdest also eher sagen, raus mit dem Zahn, richtig?
Ja. Ja. Früher, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe ja auch einen Entwicklungsprozess, auch als Ärztin, schon lange Jahre jetzt hinter mir. Und früher war ich ein bisschen moderater, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich gesagt habe, naja gut, okay, dann müssen wir jetzt mal schauen. Dann versuchen wir die Zähne ein bisschen mit Neuraltherapie beispielsweise immer wieder zu behandeln, dass wir keine überschießenden Reaktionen haben. Aber heute muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch aufgrund dessen, was ich über die ganzen Jahrzehnte jetzt hier gesehen habe, es gibt keinen wurzelbehandelten Zahn, der keine Entzündung an der Spitze hat. Und was man jetzt noch ganz vergessen hat, das ist ja das, was man vielleicht auf dem Röntgenbild sieht oder eben ganz häufig auch nicht sieht, weil es ja meist ein zweidimensionales Röntgenbild ist und man nicht unbedingt immer das Ausmaß sieht. Aber ich stelle auch ganz häufig fest, dass viele Kollegen dann auch beispielsweise ein DVT machen, ein dreidimensionales Bild, was dann nochmal ein bisschen mehr darstellt, was letztendlich ist und wo da auch nicht unbedingt immer das volle Maß der Entzündung gezeigt ist. Wir müssen auch immer bedenken, es muss auch eine bestimmte Menge an Gewebe wirklich erstmal zerstört sein, damit es sich auch darstellt auf einem solchen Bild. Und jeden Zahn, den wir entfernt haben in der Praxis, der hat immer chronisches Entzündungsgewebe und das ist nicht okay. Und wenn wir beispielsweise Blutwerte nehmen und schauen, was machen denn die Leichengifte da jetzt, dann hat jeder Patient, der wurzelbehandelte Zähne hat, tatsächlich auch eine Stimulation. Ob der sich den Zahn jetzt entfernen lässt oder nicht, das sei jetzt ja mal dahingestellt. Nur es ist eine Reaktion im Körper da. Wir können jetzt nicht einfach das negieren und sagen, naja, das passt schon, das ist kein Problem, kriegt der schon hin. Wir kriegen alles irgendwie hin. Der Körper ist ja darauf ausgerichtet, dass er uns im Überleben hilft. Und auch wenn wir eine Erkrankung haben, dann ist der Körper nie gegen uns, sondern er versucht ja, uns über ein neues Gleichgewicht der Erkrankung wieder in irgendeine Kompensation zu führen, damit es etwas besser läuft. Und das muss man einfach verstehen. Und dann kann man auch verstehen, welche Prozesse letztendlich tatsächlich auf unseren Stoffwechsel und damit natürlich aber auch über das Darmsystem, über das Psychobiom auf unser Wohlbefinden einschlägt. Mhm. Das sind eben wichtige Verknüpfungen. Das ist was aus meiner Sicht eben in den klassischen Fortbildungen viel zu wenig diskutiert wird, wie die Dinge miteinander zusammenhängen.
Jetzt stellen sich für mich zwei Fragen. Einmal natürlich, wie können Patienten rausfinden, ob ihre Zahngesundheit gesundheitliche Probleme beeinflusst oder eben auch quasi Folgen davon sind? Und auf der anderen Seite tatsächlich interessiert mich privat, was machst du mit dieser Zahnlücke? Hast du da eine Zahnlücke oder baut ihr da eine Brücke rein oder welches Material verwendet ihr?
Also es kommt letztendlich natürlich bei der Lücke immer darauf an, wie die Situation ist. In der Regel ist ein Implantat möglich oder in manchen Situationen ist auch eine Brücke möglich oder in anderen Situationen muss man eben überlegen, wie geht man jetzt am besten vor, damit man beispielsweise vielleicht auch bei einem erhöhten Knochenabbau ein Implantatlager hergestellt bekommt. Also ich will damit sagen, es gibt hier keine Standardaussage. Wir können die Pauschalaussage treffen, wir haben Möglichkeiten, die Lücke zu ersetzen, damit wir natürlich die Funktion und auch ganz besonders die Ästhetik herstellen. Ich meine, keiner will mit einer Frontzahnlücke rumlaufen, das ist ja selbstverständlich. Und hier können wir entsprechend mit Implantat oder eben Brücken arbeiten. Und das muss man dann individuell mit dem Patienten auch besprechen. In der Regel läuft das bei mir auch so, dass ich mit dem Patienten erstmal alles wirklich bis ins Detail bespreche, eruiere, im Rahmen der Regulationsmedizin auch aufkläre, was bedeutet was und was muss hier auch noch bedacht werden oder untersucht werden. Wo brauchen wir vielleicht auch noch Co-Therapeuten? Wo brauchen wir das interdisziplinäre Netzwerk? Und wie gehen wir hier am besten vor, damit wir maximale Gesundheit auch in dem Moment einstellen können? Und dafür ist natürlich nicht nur das Therapeutenteam wichtig, sondern auch die Ausrichtung des Patienten, ne? Denn alles hat ja seine Grundlage. Und wenn jemand im Mindset einfach, sage ich mal, sehr negativ ausgerichtet ist, dann wird der immer ein Entzündungsprogramm im Körper laufen haben. Mhm. Das sind so Sachen, also von daher können wir natürlich die Lücke entsprechend schließen. Das muss aber individuell besprochen werden, weil es ja auch eine Frage ist, was will der Patient investieren? Was ist da seine Idee? Was ist möglich von der Anatomie? Und was ist von der Funktion möglich? Und was müssen vielleicht für Begleitschritte einfach noch eingesetzt werden? So, das war die erste Frage. Die zweite, sag nochmal bitte schnell.
Genau, und zwar wie Patienten jetzt rausfinden können, ob die Zahngesundheit andere Gesundheitsprobleme beeinflusst. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun. Ich habe jetzt vielleicht, sagen wir mal, die ganze Zeit Kopfschmerzen oder wie du auch schon sagst, eine Autoimmunerkrankung. Ist jetzt bei mir einfach nur zum Zahnarzt gehen, diese klassische Prophylaxe 6-monatig. Reicht das oder gibt es da ganz spezielle Untersuchungen?
Also grundsätzlich wirst du in einer ganz normalen Zahnarztpraxis keine Antwort darauf finden. Wenn jemand nicht wirklich speziell darauf ausgerichtet ist, dass er ganzheitlich schaut, dann wirst du hier nur die Zahngesundheit erfragen können und allenfalls vielleicht mal eine kleine Information noch zu bestimmten Themen haben. Aber du solltest dann schon zu einer Praxis gehen, die auch speziell biologisch, ganzheitlich, regulationsmedizinisch ausgerichtet ist, weil hier laufen dann auch wirklich die Schnüre zusammen. Natürlich können wir ganz viele Untersuchungen machen. Die Frage ist halt immer, was brauchen wir? Also grundsätzlich ist es immer wichtig zu schauen, was ist die Situation? Was zeigt mir die Schleimhaut des Patienten? Was zeigt mir aber auch das Gesicht des Patienten? Was ist die Symptomatik? Was sehe ich vielleicht auf den Röntgenbildern? Was kann ich strukturell erkennen? Wie ist die Haltung des Patienten? Was ist da einfach im Gesamtkontext letztendlich meine Einschätzung? Und dann müssen wir schauen, brauchen wir noch Blutwerte? Brauchen wir vielleicht eine Darmuntersuchung? Müssen bestimmte Sachen nochmal explizit beim Spezialisten abgeklärt werden? Ich untersuche posturologisch und schaue, wie wirkt sich denn letztendlich das auch strukturell drauf aus? Es kann auch hilfreich sein, nicht nur die epigenetische Komponente zu berücksichtigen. Also klar sprechen wir über Ernährung, wir sprechen über Lifestyle, wir sprechen über letztendlich auch Mindset, weil das ist, wie ich eben schon gesagt habe, verdammt wichtig. Wir können nur ein System und eine, wenn du so willst, Transformation auch im Körper ankurbeln, wenn auch wirklich eine Bereitschaft dafür da ist, alte Muster zu überwinden. Und alte Muster bedeutet dann eben auch mal die Ernährung zu hinterfragen, auch mal zu hinterfragen, muss ich unbedingt bis nachts um 3 Uhr Fernsehen schauen? Was macht das mit meinem Körper? Was macht das mit meinem Schlafrhythmus? Und ist der Lifestyle auch wirklich auf Gesundheit ausgerichtet? Oder gehe ich hier schon so stark an meine Ressourcen, dass beispielsweise die Zahnwurzelentzündung, die Karies, die Zahnfleischentzündung, die schiefe Haltung, die fehlende Atmung einfach nur die Konsequenz dessen ist, was ich da die ganze Zeit auch ausrichte. Also ich will damit sagen, wir kriegen nur Veränderungen hin, wenn wir auch bereit sind, neue Muster zu etablieren.
Ich glaube, alle, die jetzt zuhören, fragen sich, wie finde ich denn so jemanden wie dich im Endeffekt, der hier Regulationsmedizin ganzheitlich arbeitet?
Also am Ende geht es natürlich super in unserer heutigen Zeit über Google-Suche oder tatsächlich Instagram. Da haben wir ja in Instagram schon ein relativ großes Schaufenster, wo man auch so ein bisschen sieht, wer wie wo vielleicht was macht. Grundsätzlich gibt es aber auch verschiedene Netzwerke, wo man schauen kann. Ich würde als erstes immer eingeben, ganzheitliche Medizin, ganzheitliche Zahnmedizin, biologische Zahnmedizin, Regulationsmedizin. Wenn du diese Schlagwörter eingibst, dann bist du relativ schnell schon auf Kurs und kannst dann ein bisschen schauen, wer wo wie, sage ich mal, wo seine Praxis hat und was für dich dann auch ja ansprechend ist. Weißt du, weil nur weil jemand irgendwie den XY empfiehlt und man selber aber das Gefühl hat, nee, das irgendwie passt das nicht, funktioniert ja nicht. Es muss ja auch irgendwo ein Match auch auf Patientenebene beziehungsweise Arzt-Patienten-Verhältnis sein, weil letztendlich muss ich demjenigen ja vertrauen, dass er auch weiß, was er hier tut. Ja. Und manchmal ist es auch so, dann ist es vielleicht gar nicht direkt der Zahnarzt, sondern dann hast du einen guten, funktionellen Allgemeinmediziner, der ganzheitlich regulationsmedizinisch schaut und der dir dann sagt, wissen Sie was, bringen Sie mir doch mal Ihr Röntgenbild mit. Ich gucke einfach mal drauf und dann schaut derjenige und sagt, naja, das und das sind schon Baustellen. Da würde ich ganz ehrlich sagen, das müssen Sie mal abklären. Und ich habe in meinem Netzwerk hier verschiedene Zahnarztpraxen, die da drauf spezialisiert sind. Und dann macht es letztendlich Sinn. Ja, weil es geht nicht immer nur in die eine Richtung, dass wir immer nur zum Zahnarzt gehen müssen, sondern gerade über das Netzwerk und über die Symbiose können wir uns natürlich gegenseitig unterstützen. Das ist zum Beispiel auch der Fakt gewesen, warum ich beispielsweise meinen Röntgenbild-Diagnostik-Workshop auch für Ärzte angeboten habe oder anbiete und auch für Therapeuten, weil ich das unfassbar wichtig finde, einfach aus der anderen Perspektive drauf zu gucken, weil das sind nämlich die Behandlungsblockaden, die diese Menschen oftmals haben, weil sie beispielsweise die Entgiftung nicht richtig ankurbeln können, weil sie beispielsweise die bei verschiedenen Behandlungsstrategien keine Erfolge haben oder die Patienten immer wieder auf ein bestimmtes Maß zurückfallen. Also ich will damit sagen, es ist immer wichtig, ganzheitlich darauf zu schauen und die Dinge miteinander zu verbinden. Und du als Patient kannst da in der heutigen Zeit echt ganz, ganz viel machen. Es ist natürlich so, es sind immer noch mehr Ärzte, die vielleicht jetzt konventionell arbeiten, aber das Feld rollt langsam auf. Und wenn du da richtig googelst, dann gibt es immer mal das, wo du, sag ich mal, und wenn du auch ein paar Kilometer fahren musst, aber wo du eine Praxis findest, die dich da gut betreuen kann.
Ist auf jeden Fall wichtig. Das hast du uns jetzt auf jeden Fall schon mit den 20 Minuten mir auf jeden Fall schon mal vermittelt. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das jedem mittlerweile geläufig ist. Die Fluorid-Kontroverse. Warum wird jetzt überhaupt Fluorid in Zahnpasta und in der Zahnmedizin verwendet? Wissen gegebenenfalls die meisten. Ich finde, es scheide mittlerweile die Geister. Früher war das beim Zahnarzt so, wenn ich gesagt habe, kein Fluorid, aus welchen Gründen auch immer, dürfte ich direkt die Tür aufsuchen. Mittlerweile fragen sie mich schon, möchten sie Fluorid oder nicht? Also vor allem bei einer Zahnreinigung. Finde ich ganz spannend, da hat sich einiges getan. Jetzt würde mich einfach interessieren, wie siehst du dieses Thema Fluorid?
Also zunächst will ich mal sagen, das ist eine Frage, beziehungsweise das ist auch eine Thematik. Ich finde es immer wieder spannend, dass das so hitzig emotional diskutiert wird. Und die einen sagen, oh, das geht gar nicht, dass man auf Fluorid verzichtet und sich viele Sachen einfach nicht hinterfragt. Vor allen Dingen, wir haben mittlerweile so viele Studien, die einfach auch belegen, dass dieser Mythos Fluorid gebrochen ist. Natürlich haben wir auch genauso viele Studien, die unmittelbar sagen, Fluorid ist total wichtig. Ja, also wir haben hier eine Kontroverse und die Frage ist halt immer, brauchst du wirklich Fluorid? Und wofür brauchst du das? Weil wenn du dich gesund ernährst, wenn du die Remineralisation anregst, wenn du genug Nährstoffe aufnimmst oder teilweise dann auch wirklich zuführst und einfach da auf dich gut achtest, dann brauchst du kein Fluorid. Fluorid ist nicht der Faktor, dass beispielsweise keine Karies entsteht. Wenn das unser Problem gelöst hätte, dann hätten wir nicht immer noch so viele Füllungen jedes Jahr. Fluorid macht vielleicht im ersten Moment den Zahnschmelz, sage ich mal, ein bisschen härter, weil Fluorid sich neben den anderen Mineralien in den Zahn einbauen kann. Aber das bedeutet nicht, dass es die Kariesanfälligkeit vermindert, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir Übersäuerung im Körper haben, entstehen hier genauso Kariesstellen, genauso Demineralisationen wie ohne Fluoride. Das ist also einfach absoluter Mythos zu behaupten, dass dieses Fluorid das alles verhindert. Was Fluorid aber macht, und das ist einfach was, wo wir den Fokus drauf richten müssen, das ist ein, ich sag jetzt mal, Gift, was in, und da will ich auch gar nicht in diese Diskussion rein, von wegen wir verwechseln, also wir biologischen Zahnärzte verwechseln immer Fluoride mit Fluor, also Blödsinn, wir haben alle Biochemie gehabt und deshalb wissen wir alle auch ganz genau, dass hier eben entsprechende Dinge in der Zelle passieren und sich einfach diese Fluoride ablagern. Und die lagern sich an sensiblen Geweben ab, wie der Schilddrüse oder wie vielleicht anderen Zellen und beeinflussen damit als Gifte die entsprechenden Stoffwechselkomponenten. Und ich muss immer sagen, wenn etwas nicht wirklich dazu hilft, und eine Situation verbessert und ich weiß, dass es mir eigentlich dauerhaft schadet, weil es eben akkumuliert über die Zeit. Also sprich, es sammelt sich an und es wird nicht einfach so, ich sag mal, entgiftet, sondern das lagert sich im Gewebe ab und wir haben hier eine Belastung, die kann man auch messen im Blut beispielsweise. Und das sind Sachen, warum muss ich das zu mir nehmen, wenn ich doch ganz genau weiß, dass ich mit anderen natürlichen Stoffen das einfach besser hinbekomme. Also wenn der Körper, und das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt, wir versuchen den Körper immer zu optimieren. Das ist bei bestimmten Grundvoraussetzungen auch ganz hilfreich. Aber wenn ein Körper optimal läuft, dann können wir den nicht optimaler gestalten. Die Natur weiß, was sie da tut. Und wenn die Natur irgendwie sich überlegt hätte, dass Fluorid die Lösungsmöglichkeit wäre, dann hätten wir einen anderen Stoffwechsel oder würden vielleicht das Fluorid sogar selber in dem Moment in hohen Maßen produzieren, um das in den Zahn einzubauen. Also die Natur hat eine natürliche Remineralisationsfähigkeit über den Speichel. Und jetzt bedeutet das für uns, wir müssen auf eine gute Ernährung achten, die Übersäuerung aus dem Körper eliminieren, damit wir eben auch die Fähigkeit haben, zu remineralisieren.
Spannend. Jetzt ist natürlich nicht nur Fluorid ein Thema, wenn man so ein bisschen mehr Deep Dive in die Zahnpasta macht, sage ich mal, kommt man auch auf andere Stoffe, wie zum Beispiel Sodium-Laurylsulfat, SLS, auch bekannt. Wie schon gesagt, es gibt ja ganz verschiedene Zahnpasten, die in der Drogerie liegen, die im Supermarkt liegen, die man aber auch online mittlerweile bekommen kann. Preislich, ich würde sagen, Weltenunterschied. Gibt es welche, wo du sagst, Finger weg? Und welche, wo du sagst, ja, die kann ich empfehlen?
Also machen wir es mal anders. Die grundsätzlichen Marken, die es in der Drogerie gibt, sind alle aus dem gleichen Schlag. Ja, die meisten haben Fluoride, die meisten haben verschiedene Zusatzstoffe wie SLS, wie Triclosane oder irgendwelche Sorbitole oder beispielsweise auch Titandioxide, also diese Weißmacher. Von daher muss man sich einfach wirklich mal fragen, ob das tatsächlich sinnvoll ist, sich das zuzuführen. Jetzt sagt natürlich der Kritiker, ach, das ist totaler Blödsinn. Die kleine Menge an Zahnpasta, die wir da jeden Tag 2 bis 3 Mal täglich aufnehmen, das kann es doch nicht sein. Aber jetzt mal im Ernst. Ich meine, je nachdem, wie alt du bist, hast du ja schon häufig die Zähne geputzt. Und da kommt ja schon eine ganz schöne Menge zusammen. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, also jeder kann ja mal gedanklich auf seine Zahnbürste schauen, wie viel Zahnpasta da wirklich drauf ist. Also da kommt ja schon eine entsprechende Menge einfach zusammen. Und von daher, nein, ich kann tatsächlich aus dem Handel keine Zahnpasta in dem Sinn empfehlen. Natürlich gibt es die eine oder andere Marke, die da schon wirklich sehr sauber ist. Aber ich würde hier wirklich auf Alternativen eingehen, die letztendlich auch, ja, wie soll ich sagen, die Zusatzstoffe kontrollieren, qualitativ sich da auch wirklich was durchdacht haben. Natürlich sind die etwas teurer. Sag mal, so, gute Ernährung ist auch teurer. Ich finde es heutzutage auch unfassbar schlimm, dass wir ganz schlechte Ernährung haben, die es billig einfach zu erwerben gibt. Aber auch hier, das muss nicht die Massen spalten, sondern jeder muss für sich die Entscheidung treffen und wählen, was er für sich möchte. Und deshalb kann man da völlig unaufgeregt drüber sprechen.
Welche 2, 3 Brands hättest du denn für uns?
Ich sage keine Brands.
Du sagst keine Brands.
Nein.
Aber es gibt welche, die du empfehlen würdest oder die, wo wir sagen können, da können wir vielleicht selber nachschauen. Jetzt will natürlich der Zuhörer wissen, welche soll ich denn kaufen, Mensch?
Also grundsätzlich bei mir auf meinem Instagram-Kanal habe ich verschiedene Q&As und da habe ich das Thema Zahnpasta auch behandelt und da habt ihr die entsprechenden Marken, die ich dann auch verwendet habe, oder wir können es ja auch mal anders machen. Was ich verwende, ja, ich persönlich, ohne hier eine Markenbotschafterin zu sein, ich habe gerade tatsächlich 2 Zahnpasten, die ich verwende und die ich super finde. Das ist einmal, das sind einmal Tabs, die ich nehme. Und das andere ist von einem sehr geschätzten Kollegen von mir gerade, die neue Zahnpasta, die er herausgebracht hat, bei Subs Nutrition ist das. Und die mag ich total gern. Ja. Und die Tabs von Natch Labs beispielsweise mag ich auch super gern. So, jetzt ist es halt nur so, das Thema der Werbung kennst du?
Das Thema kennen wir. Wir machen das wie der Deutsche Rundfunk manchmal und sagen einfach 2, 3 Marken. Das ist nämlich sozusagen keine einzige Marke, die man nennt. Das ist immer gut. ist ja auch keine Werbung, sondern ist quasi eine Empfehlung. Aber ich glaube, du hast uns schon genug Tipps gegeben. Da werden sich unsere Zuhörerinnen definitiv mal auf deinen Kanal bewegen und sich das mal anschauen. Denn es ist ein spannendes Thema, wo ich auch persönlich sage, mir ist das Geld wert. Ich habe früher übrigens auch immer viel zu viel Zahnpasta auf meine Zahnpasta auf mein Zahnbürste gegeben.
Also, weißt du, der eine mag Tabs, der andere mag Paste, weil wir sind ja mit Plendi und Co. groß geworden, sage ich jetzt mal so. Und der andere mag Zahnpulver. Meine Kinder mögen zum Beispiel auch gerne Zahnpulver. Und deshalb haben wir das Zahnpulver von Teeth Lovers jetzt beispielsweise auch. Ja. Also, es gibt immer unterschiedliche Dinge und das sind so meine 3, die ich gerne zu Hause selber nutze. Aber das muss jeder für sich selbst wissen, was er da möchte. Und wenn er dann schnell auf die, sage ich mal, Drogerieschiene geht, da kann man mit Sicherheit auch, wenn man genau liest und aufmerksam ist oder irgend so ein Codecheck-App noch nimmt, dann kommt man, denke ich, auch zumindest mal auf eine Zahnpasta, die vielleicht auch ganz okay ist.
Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal was. Jetzt, mir kommt noch gerade eins, was vielleicht auch ein paar Zuhörerinnen beschäftigt. Und das ist Thema Amalgam. Wird ja so jetzt nicht mehr rein in den Zahn gegeben, sage ich mal. Aber haben ja doch noch manche in den Zähnen. Das sind dann eher wahrscheinlich unsere ältere Zuhörerschaft. Ich bin mir fast sicher, dass die Frage kommt. Raus, ja oder nein, scheidet auch die Geister, habe ich das Gefühl.
Also zum Verständnis. Erst ab 01.01.2025, also du weißt, das Jahr ist noch nicht so alt, letztendlich das Amalgamverbot gekommen. Ja, man wundert sich jetzt, ne, weil man das tatsächlich immer mit alten Leuten verbindet, aber ich kann dir aus der eigenen Erfahrung der Praxis sagen, dass ganz, ganz viele Menschen tatsächlich noch Amalgam im Mund haben. Und wir haben bis letztes Jahr auch sehr fleißig in Deutschland immer noch Amalgam gelegt. Jetzt denkt man sich, das kann doch wohl nicht wahr sein, aber so ist es. Und es gab ein großes Halli und Hallo und was geht denn jetzt? Und wenn wir jetzt das Amalgam nicht mehr haben, was können wir denn jetzt in die Zähne machen? Ich habe es auch kaum für möglich gehalten, weil ich gedacht habe, oh, wir sind jetzt gerade 50 Jahre zurück. Aber es ist tatsächlich so und das Amalgam ist Quecksilber. Das ist 50% mindestens besteht das aus Quecksilber. Und ihr wisst alle, die Fieberthermometer sind vom Markt gekommen, weil das Quecksilber natürlich nicht so cool ist. Jetzt sagt natürlich der aufmerksame Zuhörer, ja, das war ja auch flüssiges Quecksilber. Aber was ihr dann da teilweise im Mund habt, das geht über Ernährung, über Kauen, über warme Speisen. Und wir haben im Mund meistens eine Temperatur von 36, 37 Grad. Das geht immer in Lösung. Und ein Molekül Quecksilber kann Zellen im Umkreis zerstören. Und jetzt überleg mal, du kaust ständig, du isst, du putzt dir die Zähne, du presst vielleicht. Das sind alles Abreibungen, wo sich das Quecksilber und dann ist ja auch noch Zinn und Blei und sonstigen Mist da drin, was sich letztendlich im Körper absetzt und vornehmlich natürlich an den Nervenknotenpunkten. Hm. Und da gibt es eben auch entsprechende Studien, die dann dazu geführt haben, dass man das Ganze nochmal diskutieren darf. Und vor allen Dingen nicht erst seit gestern, sondern da sind schon seit Jahrzehnten die Kritiker dran. Und leider ist es jetzt erst so weit, dass ein Amalgamverbot gekommen ist. Und ja, klare Aussage, auf jeden Fall raus. Und da muss man auch gar keine Angst haben, dass man sich da vergiftet. Man muss einfach nur ein paar, sag ich mal, Regeln einhalten und auch nicht jetzt total ausrasten, wenn da irgendwas vielleicht nicht ganz eingehalten wird. Du kannst selber dich davor schützen, indem du zum Beispiel Bindemittel einnimmst, Vitamin C, Antioxidantien einnimmst, entsprechende Mineralstoffe einnimmst, bevor du solches Amalgam entfernen lässt. Such dir eine Praxis raus, die Schutzmaßnahmen anbieten, beispielsweise eine Nasenmaske, dann wird teilweise auch mit Kofferdamm gearbeitet. Aber jetzt kann ich euch auch eins sagen, bitte auch nicht ausflippen, wenn vielleicht mal kein Kofferdamm benutzt wird. Der Dampf vom Amalgam, der bildet sich unter dem Kofferdamm. Und manchmal ist es so, dass die Amalgamfüllungen so tief am Zahnfleisch hängen, wenn wir jetzt noch einen Kofferdamm legen, dann zerfetzen wir letztendlich alles und du hast den ganzen Mist in der Mundhöhle. Deshalb verwenden wir ein gutes Absaugsystem und entsprechende Spezialsauger. Und das sind eben Dinge, die muss man einhalten und dann braucht man wirklich überhaupt gar keine Angst davor zu haben. Und jemand, der beispielsweise den ganzen Mund voller Amalgam hat, dann geht man eben in Schritten vor, macht einen entsprechenden Behandlungsplan, guckt, dass der Darm gut unterstützt ist, guckt, dass die Leber gut unterstützt ist. Und erst dann, wenn dieser ganze Mist raus ist, dann geht man über eine aktive Entgiftung nochmal in die Ausleitung, nicht vorher. Ich erfahre es immer wieder, dass wirklich Leute denken, ach, ich muss mal entgiften, haben den ganzen Mund voller Entzündungen und voller Metalle und sind dann fleißig am Entgiften. Das geht immer nach hinten los.
Wow. Also, ich muss sagen, ein wahnsinnig spannendes Thema. Hm. In meinem Kopf rattert's. Lauter Dinge. Meine Einkaufsliste, was ich machen muss. Ich glaube, euch geht's genauso, die ihr zuhört. Es ist ein super spannendes Thema, was, und ich glaube, der Titel hat nicht zu viel versprochen. Ich würde sagen, er hat ganz schön viel gehalten. Natürlich aufgrund dir, Anne. Wirklich tolle Insights, tolles Expertenwissen hier. Mir fehlt noch ein einzig kleines Thema und das würde ich gern zum Abschluss nutzen und das ist das Ölziehen. Mhm. Was meinst du? Sinnvolle Methode?
Ja, super. Kannst du ganz viel für dich tun. Du gehst quasi einfach schon in die unterstützende Entgiftung deines Körpers, also das, was dein Körper ja sowieso den ganzen Tag macht und letztendlich angekurbelt wird und gerade die Schleimhäute sind da auch ganz wichtig und klar wird immer diskutiert, ja, soll ich auch Öl ziehen, wenn ich jetzt irgendwelche Metalle oder Amalgam im Mund habe? Ja, besser Öl ziehen als gar nichts tun Und du kannst vor allen Dingen auch bei, sage ich mal, chronischen Entzündungen oder Zahnfleischirritationen, kannst du hier schon mal ganz gut helfen. Trotzdem muss man natürlich schauen, was steht noch dahinter. Ja, Zahnfleisch steht letztendlich auch immer für Vitalität und Lebensfluss. Und das Sprichwort, ich gehe auf dem Zahnfleisch, kommt nicht von ungefähr. Das heißt, auch hier kann man noch mal schauen. Denn aus der Psychoneuroimmunologie, also aus der Lehre, die sich tatsächlich damit beschäftigt, was macht Stress in unserem Körper und warum kann Stress zur Krankheit führen und wie verknüpft sich das Ganze auch über die Funktionskreise und über die Hormonachsen, kann man natürlich hier immer wieder auch sagen, dass genau dieser emotionale Stress, und den haben viele Frauen insbesondere, ja, weil einfach die Belastung, die Anforderung an die Frauen nochmal ganz anders ist. Das heißt nicht, dass Männer das nicht haben. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich genauso wie Autoimmungeschichten oftmals eine weibliche Komponente der Symptomatik. Und hier kann man wirklich mit Ölziehen auch schon mal ganz gut helfen und dann aber auf diesem Pfad auch nochmal weiterschauen, was darf denn noch verändert werden? Da wieder ein bisschen die Gesundheit anzukurbeln, ne?
Weißt du, was meine Oma einmal gemacht hat? Oder besser gesagt, was sie immer noch macht? Die ist jetzt über 90 übrigens, fit und gesund. Die hat sich immer eine Nelke hinten in die Backentasche gelegt. Ja, und hat erstens ganz gut aus dem Mund gerochen dadurch. Und zwar wirklich gut. Also die hat eigentlich nie Mundgeruch gehabt. Ich kenne die gar nicht mit Mundgeruch. Total faszinierend, weil ich finde, man verbindet ältere Menschen oftmals mit einem Mundgeruch. Und das habe ich von ihr gelernt, genauso wie zum Beispiel Salbeitee schlürfen. Hilft mir auch ab und zu, wenn ich dann mal, und das ist immer recht peinlich bei mir, wenn ich dann ein bisschen Beschwerden habe im Zahn, leg mir dann die Nelke drauf, mach aber natürlich trotzdem Termin aus beim Arzt. Man weiß ja nicht, wann man wieder einen bekommt. Und gehe dann zum Arzt und dann war es nichts. Und da muss ich mich immer entschuldigen.
Ja, guck mal, das können wir jetzt ganz anders betrachten. Es ist immer irgendwas, das ist dein Körper, der Körper lügt nicht. Ja, und auch wenn der Arzt jetzt vielleicht keine Antwort darauf hat, hat dein Körper aber ein Signal gesetzt. Und da geht es jetzt darum, hinter die Fassade zu schauen und zu gucken, was ist der Funktionskreis, was ist das Thema. Jeder Zahn hat auch entsprechende Themen. Und wie müssen wir das verbinden? Ist es aus der Haltung heraus? Ist es aus der strukturellen Komponente oder aus der funktionellen Komponente? Also man muss einfach eins sagen, der Körper lügt nicht. Du kannst dir in deinem Verstand eine tolle Antwort zurechtlegen, aber der Körper reagiert immer intuitiv.
Ja, das glaube ich. Jetzt hast du natürlich noch was gesagt, was mich noch extrem triggert, was ich noch wissen will. Du hast gesagt, jeder Zahn hat eine verschiedene Bedeutung.
Mhm. Also was heißt Bedeutung? Der hat ein Thema, was er dir bringt. Mhm. Das ist zum Beispiel immer ganz spannend, wenn man jetzt einfach mal schaut, wir haben an einem Zahn eine Karies. Alle anderen Zähne sind super. Nur der eine Zahn hat eine Karies. Dann muss man sich doch einfach mal anschauen, warum hat dieser Zahn eine Karies? Zu welchem Funktionskreis gehört er? Das heißt, was ist da die Organthematik dahinter? Und jeder Funktionskreis hat immer auch nochmal ein psychologisch-emotionales Thema. Das ist traditionell chinesische Medizin. Ja, wir haben ja immer verschiedene Meridianachsen, die alle auch entsprechende emotionale Korrelate haben. Und jeder Zahn hat entsprechend auch nochmal ein bestimmtes Thema, was man sich dann vielleicht auch von der Seite aus nochmal anschauen kann, um zu gucken, was schwächt denn gerade diesen Menschen auch emotional so sehr, dass ausgerechnet jetzt dieser Zahn die Karies hat. Es hätte ja auch ein anderer Zahn sein können.
Ja, ist auf jeden Fall super spannend. Ich kenne das auch vom Face Mapping her, das aus der traditionellen chinesischen Medizin, wie du schon gesagt hast. Bei den Zähnen, spannend, habe ich noch gar nicht recherchiert, werde ich aber jetzt definitiv machen. Ich glaube, ihr alle auch. Und damit würde ich sagen, entlassen wir euch nach schönen 40 Minuten voller Wissen zum Thema Zahngesundheit. Liebe Anne, ich danke dir und ich hoffe, wir sehen uns mal real im Leben.
Gerne. Danke euch.